Somente dois pregos, que não se vê com a treca, com o dedo, e não se me vira, mas vou nem comer, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me
vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se
me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira,
não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira,
não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira,
não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, não se me vira, war das Wochenendhaus von Norbert Kuchinke, früher Korrespondent für Spiegel und Stern in Moskau.
Also das Haus haben wir schon 2007 gekauft. Das war eine Ruine, die stand da direkt auf dem Nachbargrundstück. Und die Frau von Norbert Kuchinke hat uns keine Ruhe gelassen, bis wir das gekauft hatten. Und dann haben wir Stück für Stück uns dieses Haus wieder zurechtgerichtet.
Aribert Großkopf ist gebürtiger Brandenburger, verbrachte aber einen Großteil seines Lebens und seines Berufslebens in Westdeutschland als Regierungsbeamter im Bundeskanzleramt in Bonn. Er war einer der Ersten, der in den Osten ging, lange bevor man die Beamten mit der Busch-Zulage in die Zone lockte. Im März 1990, am Tag der ersten freien Volkskammerwahl, bezog er seinen Arbeitsplatz im Amt von Lothar de Maizière, dem frisch gewählten Ministerpräsidenten der DDR. Danach, bis 1998, war er hoher Regierungsbeamter unter Manfred Stolpe. Als Pensionär steckt er fast jede freie Minute ins Kloster Götschendorf. Die markante Kirche wird gerade gebaut. Auch das alte Schloss ist eingerüstet.
Wir gehen jetzt runter zum See. Dort haben wir ein Bootshaus, wo auch ein Ruderboot liegt für die Mönche. Und ab und zu angeln die auch dort für den eigenen Bedarf.
Über 500 Seen zählt die Uckermark. Der Kölpinsee ist mit 1,6 Quadratkilometern einer der größeren.
So, tja.
Wunderschön.
Hier am See kein Rauschen. Im Sommer ist das natürlich eine Idylle hier. Also der See beginnt da hinten, hinter den beiden Inseln. Das ist hier nur ein Zehntel des Sees. Da kann man durch zwischen den Inseln durch drei Kanäle durch. Das ist das Floß, was ich mit meinen Enkeln gebaut habe.
Oh, schwimmt es auch?
Ja, Sie sehen es doch.
Schon bevor Kuchinke und Großkopf ihre Wochenendhäuschen gekauft hatten, erwarb die russisch-orthodoxe Kirche das Schloss. Dass hier, wo es wenig gibt, außer ganz schön viel Gegend, ein russisch-orthodoxes Kloster entstanden ist und immer noch entsteht, ist das Werk der beiden Deutschen, der eine Katholik, der andere Protestant.
Wir hatten das Grundstück hier schon gekauft. Ich hatte da verhandelt mit dem Ministerium und hatte das für 1 Euro gekauft mit einer Investitionsverpflichtung von 4 Millionen. Die haben wir aber bereits erfüllt.
Ein ostkirchliches Kloster in der Uckermark, das ist ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist seine Entstehung, die ohne Großkopf und Kuchinke nicht denkbar gewesen wäre.
Das war die Idee von Kuchinke, der das abgesprochen hatte mit einem Freund, den jetzigen Patriarchen Kirill. Und der kam zurück und fragte mich und sagte, du, ich habe da so eine Idee, was meinst du? Und dann habe ich gesagt, na klar, es ist verrückt genug, um das mitzumachen. Das ist ja unser beider Hobby. Wir haben ja keinerlei rechtliche Verbindungen mit dem Kloster, sondern wir haben uns immer außen vor gehalten und haben gesagt, wir machen das einfach, weil es uns Spaß macht. Und es macht auch Spaß bei allem Trouble, der zwischendurch immer wieder entstanden ist.
Das Ziel der beiden langjährigen Freunde ist das gleiche, jedoch unterscheiden sich die Interessen im Detail. Kuchinke, der ehemalige Korrespondent in der Sowjetunion, kehrte fasziniert von der Spiritualität der orthodoxen Kirche zurück nach Deutschland. Großkopf interessiert das nur nebensächlich, wie er sagt.
Natürlich ist es unheimlich nett, mit diesen Mönchen befreundet zu sein, die kennenzulernen, aber für mich besteht die Idee, mithilfe dieses Klosters Regionalentwicklung zu betreiben. Das heißt also, was passiert, wenn sich ein Kloster ansiedelt? Was kann man daraus machen? Gibt es dann Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe für Pilger? Denn das ist ja ein geweihtes Pilgerkloster. Wie entwickelt sich die Infrastruktur hier ringsherum? Und wie kann man eine Subsistenzwirtschaft aufbauen für das Kloster? Zum Beispiel Produktion landwirtschaftlicher Produkte, Streuobst, Wiesen, Wachs, Honig.
Auch wenn das Kloster geweiht ist und längst eine Handvoll Mönche hier lebt und arbeitet, bislang ist der Anfang gemacht. Nur der Anfang oder immerhin der Anfang, je nachdem. Aus dem Schloss, 1910 als Herrenhaus derer von Arnim errichtet, soll einmal ein Hotel mit russischem Restaurant werden.
Das wird gerade gebaut, also restauriert, das Schloss als Hotel. Also das wird eigentlich kein Hotel, sondern es wird Gästehaus, denn das Ganze geht ja hier nicht um ein Kloster, sondern das Kloster ist der Nukleus für eine deutsch-russische kulturelle Begegnungsstätte. So ist die gedacht.
Und das alles wird aus Spendengeldern realisiert.
Wir mussten die Baustelle mehrfach ruhig legen, weil kein Geld mehr da war. Und das ist natürlich eine verrückte Sache, so ein 8-Millionen-Projekt zu bauen, ohne zu wissen, wann das nächste Geld kommt. So, wir gehen jetzt mal in das Schloss.
Es ist dunkel, kalt und staubig hier. Das gesamte Götschendorfer Schloss ist eine riesige Baustelle. Ein Gebetsraum jedoch ist schon eingerichtet.
Das ist hier der größere Raum für Gottesdienste. Das ist eine Ikonostase, die die russisch-orthodoxe Gemeinde in Wien in dem Kloster geschenkt hat. Und das hier aufgebaut worden ist, das wird später mal hier ein Restaurant sein.
Wenn die Kirche neben dem Schloss fertig ist, die sich ebenfalls im Bau befindet. Kleinere Gottesdienste finden im Mönchshaus statt, einem alten Wohnhaus auf dem Gelände, das schon fertig renoviert ist.
Also, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis das alles weiter ist. Sie können ja hier mal einen Blick einwerfen, wie der Zustand des Schlosses hier ist.
Oh je.
Hier hat es eine Zeit lang durchgeregnet und wir haben einen Schwamm drin und hier müssen noch ein paar Millionen investiert werden.
Der Putz blättert großflächig von den Wänden. Die Pracht und Schönheit des alten Herrenhauses ist nur zu erahnen.
Hier ist der Lichthof. Der wird erhalten bleiben. Und ganz oben, da oberhalb der Lampe, soll ein Café drauf. Und das wird abgedeckt mit einer Glasplatte, auf der man laufen kann.
Treppen rauf. Dachbalken und Dachziegel sind komplett entfernt. Der Wind schüttelt die Plane, die das Schloss vor dem Wetter schützt, gegen das Gerüst.
Dann gibt es noch interessante Inschriften von Maurern, die hier gemauert haben. Das muss in den 20er Jahren gewesen sein. Das kann ich Ihnen zeigen.
Die Baustelle legt auch Geschichte und Geschichten offen. Mit Bleistift geschrieben auf eine Mauerwand, die Arbeiten offengelegt hat.
Oh, das ist
die Sütterlin.
Ich kann kein Sütterlin, nee, das kann ich nicht.
Ausgeführt von Maurermeister Georg
Albrecht.
Albrecht. Das
Angermünde.
Ach, Angermünde. Und Erich Albrecht, Maurer Geselle. Zu zweit 1927. Und zwar 31.08. bis 27. Das steht dann nicht mehr da.
So hat man sich verewigt.
Ja.
Und jetzt wird wieder gebaut. Ein Kloster, ein russisch-deutsches Kulturzentrum, ein Restaurant. Große Pläne für ein 200-Seelendorf, von denen es viele gibt in Brandenburg, sehr viele. Und von denen viele ein Schloss oder ein Herrenhaus haben und längst nicht jedes eine solche Zukunft hat.
Ja, das sollen Tagungen und Veranstaltungen sein, die von Russland aus organisiert werden, auch von der Kirche. Auch hier werden wir versuchen, Tagungen zu ziehen. Und vor allen Dingen steht das unter dem Stern eben deutsch-russische Begegnung. Also das heißt, die Russen haben hier jetzt sozusagen ein kulturelles Bein in Brandenburg.
Also wenn Wladimir Putin irgendwann mal Frau Merkel trifft, könnte man sich vorstellen, dass man sich hier trifft?
So, ja, das kann man sich vorstellen, ja. Mhm. Noch dazu, wo die Eltern von Frau Merkel hier das Kloster auch kennen. Sie waren auch hier schon mal bei einem Gottesdienst, beide. Und Frau Merkel hat ja ihre Datsche hier in unmittelbarer Nähe.
Tatsächlich ist Angela Merkels Datsche nur wenige Kilometer entfernt im Nachbardorf Hohenwalde. Und tatsächlich war Merkels Vater Horst Kassner, einst evangelischer Pfarrer in Templin, bis zu seinem Tod ein gern gesehener Gast im Kloster.
Der Herr Kassner und der Roland Resch, das ist ein ehemaliger Minister im ersten Kabinett von Stolpe, die haben uns geholfen, hier ein geeignetes Schloss zu finden und haben uns das dann vorgeschlagen unter anderem. Und das haben wir uns sofort entschieden hier. Also wir bedeutet Kuchinko und ich.
Also Sie haben im Prinzip dieses Kloster begründet?
Sie beide?
Naja, das ist also die Ehre gebührt. Norbert Kuchinke, das ist der Ideenträger, das ist die wichtigste Figur bei uns und das ist auch der das Kloster sehr attraktiv vertreten konnte.
Norbert Kuchinke, der an Leukämie litt, ist noch während dieser Recherchen gestorben, am 3. Dezember. Und über Götschendorf hat sich ein Schleier der Traurigkeit gelegt. Jeder hier kannte Kuchinke. Und in ganz Russland war Kuchinke bekannt, ja prominent, nicht erst seit er mit Ari Großkopf das Kloster gründete.
Also ich war sehr überrascht. Bereits am nächsten Tag war das bereits die Hauptnachricht auf allen russischen Fernsehsendern. Wir kriegten ein Beileids-E-Mail aus Kasachstan. Das heißt, es ging über alle Zeitungen, den gesamten Medienbereich in Russland, Kuchinke und Götschendorf. Diese beiden Namen sind offensichtlich fast allen Russen bekannt, die über 50 sind.
Fotos zeigen einen Charakterkopf mit grauen, wehenden Haaren, Brille und buschigem Backenbart, markanter Nase und tiefen Lachfalten und Gruben. Kuchinke war Korrespondent für Spiegel und Stern, aber auch Dokumentarfilmer und Schauspieler. Besonders seine Rolle in Marathon im Herbst machte ihn den Sowjets vertraut. Die Tragikomödie aus dem Jahr 1979 um eine Dreiecksbeziehung zwischen zwei Frauen und einem Mann erhielt mehrere Auszeichnungen. Kuchinkes Kontakte in die Sowjetrepubliken sind bis heute ein unerschöpfliches Reservoir. Am laufenden Band reiste er nach Russland, um Ausschau zu halten nach Großspendern für das Kloster.
Er hatte eigentlich auch die Verantwortung dafür, diese Kontakte zu halten. Er ist ja in Russland bekannt wie ein bunter Hund. Jetzt vor allen Dingen der Name Götschendorf ist schon in Templin weniger bekannt als in ganz Russland.
Es ist 10 Uhr. Im Gebetsraum des Mönchshauses hat der Gottesdienst begonnen. Mönchspriester Daniel leitet heute die Zeremonie, zu der drei Gläubige aus der Umgebung gekommen sind. Es ist der erste Götschendorfer Gottesdienst nach dem Tod von Norbert Kuchinke.
Ja, natürlich wissen wir alle, dass Norbert seit letztem Jahr krank ist. Aber das war trotzdem ein großer Schock und wir dachten, dass er noch bei uns bleiben ein bisschen Zeit. Aber von anderer Seite, der Tod für Gläubige ist kein Tod. Der Tod für Gläubige ist ein Treffen mit Gott. Der Tod für uns ist ein Übergang zum ewigen Leben. Und Norbert war ein sehr, sehr interessanter Mensch und er hat ganz in seinem Leben Gott gesucht.
Die Gläubigen schreiben etwas auf kleine Zettel, die sie dem Mönchspriester und den Novizen überreichen. Es sind die Namen von Freunden und Verwandten, für die gebetet werden soll.
Wir haben heute auch für Norbert gebeten und wir beten in der Kirche für gestorbene Leute auch. Und wir bitten, dass Gott die Leute zu ihnen nehmen, nimmt.
Diese alte Liebe, dieser neue Tag, ein letzter Blick, ein letzter Rest von letzter Luft. Ein weißer Himmel, ein weißes Bett, und das schieben wir in die Luft. Mal sehen, wo's hinfliegt. Die Sonden, die Maschinen, die Infusionen, die stellen wir ab. Mal sehen, wo's hinfliegt. Es ist genug, genug, es war genug, wir stellen es ab. Diese alte Liebe in eine neue Kiste, auf in eine weite Nacht, schwärzer, schwärzer wird es nicht mehr sein. Ein paar alte Sachen, die würde ich gern noch wissen. Den Rest könnt ihr haben, den Rest. Das ganze alte Zeug, wir lassen es fallen. Es streut sich im Wind, du wirst es verstehen. Der Himmel ist voll von dir und dem Deinen. Wir lassen es fallen, komm, lass uns gehen. Denn jetzt dreht sich das Segel. Und ein neuer Wind kommt auf, die Reise geht zurück an den Anfang. Und es blinkt in der Nacht ein heller, klarer Blick, das ist dein Tag, deiner, deiner, deiner. Dein Tag, deiner, 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 wo du jetzt bist und wo du jetzt schon nicht mehr warst. Wo du jetzt bist, das möchte ich wissen, wissen, wir wissen, es ist schwer zu gehen, wenn alle, 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 alle anderen bleiben.
Im Kloster Götschendorf wohnen und arbeiten gerade drei Mönche, bis zu 30 sollen es werden, aus Russland und den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Vielleicht, das ist die Hoffnung, wird das Kloster attraktiver, wenn es keine Baustelle mehr ist. Denn mehr als das Mönchshaus mit Wohngelegenheiten und dem provisorischen Gebetsraum und eine wunderschöne Umgebung hat das Kloster noch nicht zu bieten. Mönchspriester Daniel.
Viele junge Leute, viele junge Novize kommen zu uns im Sommer, im Ferien zum Beispiel. Und das auch, finde ich, auch sehr, sehr schöne Erfahrung für junge Leute. Und dann können sie Klostersleben entdecken und entscheiden, passt das für sie oder passt nicht.
Im Sommer locken sie und das klostereigene Ruderboot. Auch ein eigenes Auto hat das Kloster. Nur leider noch keiner der Mönche einen Führerschein. Aber das kann noch kommen und auch sonst hat Priester Daniel Ambitionen.
Jetzt hier möchte ich etwas mit Tourismus verbringen, studieren oder Ausbildung zu machen. Vielleicht Hotel- und Restaurantmanagement. Und das brauchen wir auch natürlich, wenn wir hier alles fertig haben und das Schloss auch fertig ist. Dann machen wir da ein Hotel mit Restaurant und natürlich müssen viele Gäste zu uns kommen. Und brauchen wir jemanden von Bruder von München, der diese, kann ich sagen, diese Leben kennt und weiß. Und deshalb wollte ich gerne da studieren.
Und wenn einige Zeit vergangen sein wird und noch einige Millionen geflossen sind, dann haben die Götschendorfer ihr Schloss wieder und dazu Hotel und Restaurant. Bislang ist die einzige Gaststätte des Dorfes die Rote Nelke, gegenüber dem Kloster, vorbei am einzigen Plattenbau des Dorfes in eine kleine Straße hinein. Ein Flachbau, der offensichtlich mit Holz beheizt wird, weil Rauch aus dem Schornstein steigt. Nochmal rechts abbiegen und nach ein paar Dutzend Schritten kommt das Wohnhaus von Klaus und Ernie Liebthal, den Betreibern der Roten Nelke. Die Liebthals öffnen ihre Gaststätte nur noch für die Billardfreunde des Ortes oder für Veranstaltungen. Oder einfach so nach Bedarf. Aber immerhin, es gibt eine Gaststätte für 200 Einwohner.
Die Nelke ist eröffnet worden am 1. Mai 1968. Und da wurde ein Name gesucht. Und ein älterer Herr, der wohnt auch hier in dieser Reihe, der lebt aber nicht mehr, der Willem hat gesagt, Rote Nelke. Und es wurde angenommen. Und somit heißt die heute noch Rote Nelke.
Genau, und das war der Kampf und Feiertag der Arbeiterklasse. Und da sie eröffnet wurde, hat sie den Namen gekriegt und hängt ja auch einen großer Wandteppich drin und da steht überall dran und in jedem Telefonbuch steht die Rote Nelke. Und einer sagt, du, wir fahren in Nelke, bis jeder weiß, wo sie ist. Gibt nicht so viel.
Die Rote Nelke trotzte der Wende und behielt ihren klangvollen Namen. Und die Rote Nelke heute ist mehr als eine sporadisch geöffnete Dorfkneipe, sie gehört schon irgendwie zum Kloster dazu. So im letzten September, als in Götschendorf die Parkplätze knapp wurden. Hunderte kamen, als Erzbischof Feofan, das geistliche Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, das Goldene Kreuz der Klosterkirche segnete. Zu den Gästen gehörten der russische Botschafter und Matthias Platzek, damals Ministerpräsident. Gegessen und getrunken wurde anschließend in der Roten Nelke. Hier nahm auch die Geschichte des Klosters Götschendorf 2007 ihren Anfang.
Ja, es kam so, die sind eben dann durch Götschendorf gefahren und haben an der Gaststätte angehalten, haben Kaffee getrunken und da haben wir uns unterhalten. Und da hat er gedacht, Mensch, Herr Gohenke, nicht, das wäre eigentlich, er sucht irgendwie ein Schloss, wo das Kloster umgebaut werden soll. Und naja, so kamen die Gespräche und so kam auch diese Verbindung und hat sich immer weiter aufgebaut, nicht? Ja. Erst haben wir auch gesagt, oh Gott, naja, ist ein Spinner. So, wie man so sagt, wenn einer neu kommt und neu was bauen will und dann noch ein Kloster in Jütschendorf. Aber dann hat er eben Form angenommen und ging ja sehr, sehr schleppend los, weil Grundsteinlegung war und dann gab es wieder kein Geld und alle Sponsoren kamen und gingen und haben Versprechungen gemacht. Und naja, dann hat sich das ergeben, dass es doch langsam vorwärts ging.
Im Kloster ist der Rat der Liebthals gefragt. Beide waren früher im Schloss beschäftigt, das zu DDR-Zeiten zunächst von der NVA genutzt wurde und ab 1975 dem Rat des Bezirks Frankfurt-Oder als Erholungsheim diente.
Früher war ja auf jeder Etage eine Toilette und in jedem Zimmer ein Waschbecken. Und so haben die Leute sich aber wohl gefühlt. Ne, und dann wurden ja umgebaut, dann wurden Doppelzimmer gemacht und mit Bad und alles so was. Ich habe so einige Umarbeiten da miterlebt. Ne? Ja.
Ernie Liebthal hat als Kellnerin im Schloss gearbeitet. Klaus Liebthal war Hausmeister. Die Liebthals sind das Bindeglied zwischen gestern und heute.
Wenn sie mal einen Rat brauchen und das ist schon so, dass zu Anfang, jetzt lässt das alles sicherlich ein bisschen nach. Und aber auch die jungen Leute hier, die Mönche, die hier schon da sind, wir sind eigentlich per Du und kommen super aus. Und wenn mal irgendwas ist, dann kommen sie auch, Klaus, was ist da, was war da und alles. Das ist schon so, ja. Dann geh gerne mal hin und erzähl mit denen mal und die fragen und machen. Das ist schon toll.
Klaus und Ernie Liebthal sind Götschendorfer Urgesteine. Ende der 70er haben sie ihr Haus selbst gebaut. Geheiratet haben sie 1968. Und Ernie Liebthal ist sogar hier im Dorf geboren. Und dann haben sie nach der Wende ansehen müssen, wie das Schloss, das Herzstück des Dorfes, mehr und mehr verfiel. Bis 2007.
Ewig lange unbewohnt und dann wissen sie ja, dann, da ist eine Dachrinne kaputt und da läuft Wasser runter. Und so sind eben die Substanzen, denn, die sich mächtig schnell verändern. Ne?
Da hingen ja noch alles Gardinen, das war ja vollkommen eingerichtet noch. Und dann ist dort jemand gekommen und der hat alles ausgeräumt und weggegeben, verschleudert sozusagen. Nach der Wende aber erst war noch jemand anders drin, der hat das versucht irgendwie weiterzuführen, aber den habe ich auch bloß ein Jahr gegeben und so war es auch.
Auf dem ostdeutschen Land sind die Zeiten härter geworden mit der Einheit, darin scheint man sich in Götschendorf einig zu sein. Klaus Liebthal scheint aber keiner von denen, die sich zurücklehnen oder alten Zeiten nachtrauern. Er verbringt viel Zeit im Wald, hackt Holz für den Ofen zu Hause und den in der roten Nelke. Er ist Jäger und schlachtet selbst. Und manchmal öffnet er oder seine Frau die Kneipe, obwohl es sich kaum mehr rentiert. Das alles, obwohl beide längst Rentner sind.
Ja, es sind noch ein paar, die kommen gerne mal, wollen mal ein Glas Bier trinken. Und ein bisschen unterhalten. Das ist ja, eine Gaststätte ist ja schon immer so ein Zentrum gewesen, wo sich Leute mal treffen. Nimmt immer mehr ab. Das ist, wissen Sie, jetzt ist es so, jeder ist für sich selbst und die Gemeinsamkeiten gehen eigentlich schade auseinander. Mal so ein Blick über einen Gartenzaun, hallo und fertig aus. Das war zu der Zeit ganz anders.
Doch das ändert sich durch das Kloster, weil es ein neues dörfliches Zentrum werden könnte, weil Gäste, Pilger und Touristen nach Götschendorf kommen werden. Und weil das Kloster von den Menschen akzeptiert wird.
Also auch die ganzen Firmen, die fand ich auch sehr schön. Geld kam aus Russland und die Leute, die Firmen waren aus Deutschland, also von uns hier, nicht? Auch aus der Region. Das war eine tolle Sache. Die haben sich alle mitgefreut, die haben gesagt, das gibt es auch selten. Deswegen steht es hoch im Kurs, würde ich sagen. Also die sind alle dafür, wie wir auch. Also ist schon schön.
In Götschendorf gibt es kein Geschäft, keine Post, keine Kita, nichts. Früher, zu DDR-Zeiten, gab es all das. Heute gibt es nur noch die Rote Nelke. Einen Bahnhof hat Götschendorf noch. Die eingleisige Nebenbahn liegt etwas außerhalb des Ortes. Der letzte Zug fuhr im Dezember 2006. Lohnt sich nicht mehr, befand das brandenburgische Verkehrsministerium. Ari Großkopf führt durch Götschendorf.
Eigentlich im Grunde genommen war das hier ein Gutshof. Und diese Reihe da hinten, die Sie gesehen haben, ist alles neu. Auch da geht es nochmal so eine Straße rein, das sind alles neuere Bauten, die so in den 70er Jahren gebaut worden sind. Das sind hier die Häuser, die typischen Häuser von den Leuten, die hier gearbeitet haben im Gutshof.
Weiter in Richtung Ortskern, wenn es in einem Straßendorf überhaupt einen Ortskern gibt.
Sehen Sie, hier ist eine alte LBG. Ich versuche immer, dieses Grundstück zu kaufen für das Kloster, aber kein Geld da.
Die alte LBG neben dem Kloster verfällt. Daneben ein kleines, altes Industriegebäude aus rotem Backstein.
Das ist eine ehemalige Likörfabrik da.
Eine morbide Schönheit im Dornröschenschlaf. Und wohl zu morbide, um wieder hergerichtet zu werden. Wie aus so vielen Landstrichen des Ostens sind auch hier die Menschen weggezogen, der Arbeit hinterher. Wo doch die Uckermark ohnehin ein entvölkerter Landstrich ist. Nach Kriterien der UNO ist die Uckermark unbesiedeltes Gebiet, weil weniger als 30 Menschen sich einen Quadratkilometer teilen. Ein weißer Fleck auf der Landkarte.
Also man fährt hier manchmal, ich möchte also nicht liegen bleiben mit dem Auto zwischen zwei Dörfern. Das kann manchmal fast 20 Kilometer sein. Aber hier gibt es auch Dörfer, wo man, an denen man sich gar nicht vorstellen kann, dass es sowas noch gibt. Wir waren neulich hier in einem ganz kleinen Ort in Warthe. Meine Frau spielte dort die Orgel zum evangelischen Gottesdienst und da wurden angesagt 3 Sterbefälle. Alle in den 20er und 30er Jahren dort geboren, dort gelebt und dort gestorben. Das kann man sich doch gar nicht mehr vorstellen heutzutage, wenn man aus der Stadt kommt.
Wiesen und Einfamilienhäuser säumen den unbefestigten Weg, der ins kleine Dorfinnere abseits der Hauptstraße führt. Die Straßen in Götschendorf tragen keine Namen, es ist einfach das ganze Dorf durchnummeriert.
Das ist hier der Dorfweiher und wahrscheinlich auch Feuerlöschteich. Dort ist hier eine Bank, das ist der sogenannte Hechtgott. Das ist so ein regionales Märchen, ein Mythos.
Die als Hechtgott gestaltete Bank am Dorfteich ist Familie Bentin zu verdanken. Er, Rainer Bentin, ist Mitinhaber des Sägewerks im benachbarten Milmersdorf, einer mutigen Gründung der Nachwendezeit und einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde. Sie, Liane Bentin, ist Tagesmutter, Künstlerin und Tierzüchterin.
Das ist ja wie auf dem Land hier. Thilo Schmidt, hallo. Hallo, tag.
Ja, kommen Sie rein.
Dankeschön.
Begrüßen Sie doch mal die Lotte.
Die Lotte? Hallo Lotte.
Ja, super, dann geht's. Ja,
hallo Lotte.
Ne? Ich anspringen.
Willst du auch mal ins Radio?
Nee, sie wartet auf den Wecker.
Das Anwesen der Bentins ist ein Farbfleck im Dorf mit künstlerisch gestaltetem Garten, der auffällt zwischen den reinen Nutzgärten der Nachbarn.
Lotti, ist gut.
Ja. Versteht sich Lotti mit den großen Tieren?
Ja.
Wehe dem, der nicht hinter die Fassade dieses Straßendorfes schaut, das beim Durchfahren so unspektakulär und langweilig tut. Liane Bentins Tageskinder, 0 bis 3 Jahre alt, halten Mittagsschlaf. Zeit für die Tiere.
Und dann kann man sich richtig verlieben in die Tiere, weil die wirklich ganz tolle, schöne, große Augen haben, ganz lange Augenwimpern haben sie dran. Und von der Faser, von der Farbgebung sind ganz viele Schattierungen drinne. Und uns haben sie gleich auf Anhieb gefallen.
Es geht um Alpakas, südamerikanische Kamele.
Das sind Suri-Alpakas. Die stammen aus Chile. Und wir hatten damals 2 Zuchttiere gekauft gehabt. Und haben dann eine eigene Zucht aufgebaut. Und mittlerweile haben wir jetzt 11 Tiere. 4 Hengste und 7 Stuten. Und wollen, ja, müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Eigentlich werden die in Deutschland nur gehalten wegen der Wolle, weil die sehr, sehr kostbar ist, die Wolle. Also kann man vergleichen mit Kaschmirwolle. Lotte!
Da bin ich aber jetzt ganz gespannt.
Ja, die lassen wir jetzt so raus. Jetzt ringen jetzt nicht mehr. Tasi, komm raus, komm.
Ja, Herz allerliebst. Hallo.
Ja, kommt raus, komm.
Tag, ich bin der Thilo. Hallo.
Tatsächlich haben die Alpakas wunderschöne, große Augen, durch die sie etwas verträumt schauen. Höcker hingegen haben sie nicht.
Sind ein bisschen zurückhaltend, ne?
Ja, sind ja auch Wildtiere.
Langsam schleichen die Alpakas aus ihrem Stall und verteilen sich auf der großen, gepflegten Weide im Garten der Bentins. Der Anblick eines Fremden scheint sie kurzzeitig zu irritieren.
Wir gucken mal bei den Jungs unten. Wir können jetzt erstmal draußen bleiben. Wir haben da hinten einen offenen Gang und dann können Sie zu diese Koppeln da hinten zum See.
Ach, das sind jetzt die Mädchen alle.
Das sind die Mädels, ja. Die kann man ja nicht zusammensperren.
Nur zu bestimmten Anlässen dann, oder?
Ja, aber wenn wir jetzt wollen, dass sie gedeckt werden, dann suchen wir uns auch Hengste von woanders aus, dass man keine Inzucht hier hat. Wir haben zwar 4 schöne Hengste, aber die muss ich eher zur Zuchteignungsprüfung vorstellen.
In diesem Jahr wollen die Bentins an der Berlin-Brandenburgischen Initiative Offene Gärten teilnehmen. Ihr Garten ist dann an einigen Wochenenden für jedermann geöffnet. Landflucht, brachliegende Dörfer, Frauenmangel und Männerüberschuss, das Schrumpfen, Gestalten. Was haben Demografen für den Osten Deutschlands nicht alles vorausgesagt? Aber nicht alles davon hat sich bewahrheitet. Und die Götschendorfer nehmen ihre Sache selbst in die Hand. Trotz oder gerade wegen des Kahlschlags nach der Wende.
Ich glaube, die Dorfgemeinschaft hat darunter gelitten, weil das waren immer so eine Treffpunkte, wie hier der Konsum oder wir hatten ja auch eine Post oder Kindergarten, Kinderkrippe. Das war ja alles vor Ort gewesen. Und überall hat man sich dann getroffen. Und ich glaube, das hat sich jetzt alles gespalten. Also wer Arbeit hat, der geht arbeiten, kommt abends nach Hause, möchte auch seine Ruhe vielleicht haben und trifft sich vielleicht mit Freunden oder so. Aber es ist schon irgendwie zu merken, dass nicht mehr so eine Gemeinschaft herrscht. Ja.
Der offene Garten der Bentins mit Tieren aus der Ferne, all das sind die Götschendorfer Mosaiksteine, die zusammen irgendwann ein Bild ergeben könnten. Ganz klar, auch das Kloster gehört dazu.
Weil die möchten ja auch ganz gerne russische Küche öffentlich machen. Und also ich glaube schon, dass das ein Mittelpunkt dann wird für den Ort und für diese ganze Gemeinde, dass da wirklich ein Anziehungspunkt wird, wo man eigentlich mal hingehen könnte, wenn sie jetzt auch ihre Kerzenmanufaktur machen wollen oder diese Brennerei mit dem Bier. Und wenn das alles so durchgezogen wird, ist schön.
Und es könnten viele Götschendorfer davon profitieren, wenn das einsetzt, was Ari Großkopf sich vorgenommen hatte. Mit dem Kloster die regionale Entwicklung vorantreiben.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch Pensionen entstehen oder dass ein Café eröffnet wird. Es kommen ja bestimmt ganz viele Gäste hier und wollen sich das dann auch mal vor Ort angucken. Und wir haben ja hier den schönen See und wir haben eigentlich eine wunderschöne Gegend, was zu erkunden ist. Und da denke ich schon, dass da bestimmt was im Gange kommt.
Im Garten der Bentins fällt noch etwas auf. Große Holzskulpturen.
Weil ich ja mit dem Motorsäge arbeite und dann ist es ja richtig staubig. Und da wäre ich dann nur mit...
Mit der Motorsäge?
Ja, damit schnitzt man aus dem Baum eine Figur, was vorne vor der Tür steht.
Das also war mit der andere Leute im Wald Bäume fällen?
Ja, genau. Ja.
Aha. Aber auch ein bisschen gefährlich, ne?
Ja, das ist gefährlich.
Und aus Liane Bentins Künstlerhand stammt auch der Hechtgott am Dorfteich. Ein stilisierter Hecht, der als Bank zum Verweilen einlädt.
Die habe ich für den uckermärkischen Mittengarten hergestellt. Und die hat eine Sage. Und hinten, wenn man die Straße weiter hochgeht, im Wald ist noch ein kleiner See. Der nennt sich Gottsee. Und da sollte eine Sage sein. Und nun hatten wir uns aber gedacht, ja, vom Mythengarten und von der Gemeinde, dass der Fisch hier am Teich ran soll. Und dann hat man den auch immer so, dass man also man kann hier langlaufen, weil ja viele im Sommer dann hier zum See gehen.
Der Hecht hier im Gottsee nahe Götschendorf biss sich an einer Blechbüchse einen Zahn aus, so sagt es die Sage. Er wünschte sich Menschengestalt, um Gold für seinen neuen Zahn zu holen. Die Fischfee erfüllte ihm seinen Wunsch. Nachts nahm er Menschengestalt an. Er holte sich Proviant und Gold aus der Burg Kölpin. Er wurde erwischt, rettete sich aber im Morgengrauen, als er, wieder in Hechtgestalt, in den Gottsee entwischte. Von Fischern im Netz gefangen, verendete er beinahe, wurde aber in der nächsten Nacht wieder zum Menschen und rächte sich. Er ließ die Stadt Kolpin im Kölpinsee versinken. Alle 100 Jahre taucht die Stadt nun ihrer Erlösung harrend aus den Fluten auf. Und wenn der Hecht nicht geangelt wurde, lebt er heute noch.
Ich bin verabredet mit dem Bürgermeister.
Und der Bürgermeister ist nebenan hier.
Hier
hin.
Hier im gleichen Haus?
Raus, nee, hier raus und dann gleich um die Ecke.
Alles klar, danke. Tschüss.
Der Bürgermeister der Gemeinde Milmersdorf, zu der Götschendorf gehört, sitzt in einem kleinen Zweckbau in der Ortsmitte. Hier ist auch die Naturwacht untergebracht, für die Klaus-Christian Arndt hauptamtlich die Naturlandschaft des Biosphärenreservats Schorfheide-Kurin betreut. Natürlich ist der Bürgermeister froh über die Ansiedlung des russischen Klosters.
Ich hatte bei Herrn Kuchinke, als er gesagt hat, also gedacht, als er gesagt hat, das wird dann schon was werden, da er war wirklich immer total aktiv. Da habe ich gedacht, naja, andere Investoren waren auch schon da. Es hat dann doch nicht geklappt und habe ich ihm auch gesagt, dass ich da so ein bisschen vorsichtig sein und er auch vorsichtig sein sollte, also ich vorsichtig bin und er sein sollte, mit der Öffentlichkeit, wir bauen das. Aber es ist wirklich gebaut worden und das hat bei anderen eben nicht geklappt, von daher schon mal eine schöne Sache. Und für mich ist das einmal so, wie Sie sagen, wir werden bekannter, Tourismus kommt hierher.
Bürgermeister sind oft Konkursverwalter, erst recht auf dem Land und dazu noch im Osten. Alles erodierte nach der Wende auch in der Gemeinde Milmersdorf. Im Götschendorfer Betonwerk blieben 75 von 600 Arbeitsplätzen, in der Landwirtschaft 10 von 150. Und es galt auch in der Uckermark nichts mehr von dem, was vorher richtig war. Die Abwanderungsraten mancherorts höher als in den Polarkreisregionen Schwedens. Dafür, ein schwacher Trost, kehrt der Wolf zurück nach Brandenburg.
Ein Positives gab es, dass in Milmersdorf junge Leute mit der Wende Mut hatten, aus ihren Berufen heraus Betriebsgründungen zu machen. Einmal haben wir ein großes Sägewerk in Milmersdorf, dann ist eine Firma im Schalungsbau, Betonbau, die sich etabliert hat. Und das Betonwerk natürlich ist noch da, die Landwirtschaft ist auch noch da, aber es ist eine totale Umstrukturierung gewesen. Und so muss auch jeder gucken. Viele Betriebe müssen inzwischen Handwerksbetriebe nach Berlin fahren. Wenn man dann als Handwerksbetrieb vor Ort in Arbeit hat, vielleicht für ein Jahr, vielleicht auch weniger, dann ist es total positiv.
Vor Ort, das heißt auch am Kloster. Ari Großkopf und Norbert Kuchinke haben Wort gehalten.
Für mich ist aber auch schon schön, dass ein Versprechen gegeben worden ist und auch eingehalten wurde. Wenn gebaut wird, dann wird in die Region geguckt, welche Firma kann aus der Region die Baustelle übernehmen, die Arbeiten übernehmen. Und es ist wirklich viel Arbeitsleistung aus unserer Region in die Kirche geschlossen. Eine Firma aus der Gemeinde direkt und andere aus den umliegenden Gemeinden haben viel Arbeit gehabt und Aufträge.
Die Russen waren den Ostdeutschen nie ganz fremd oder besser immer schon ein wenig vertraut. Die Freunde aus dem Bruderland waren präsent, auch in der Uckermark.
Wir haben den großen Flugplatz in der Nähe gehabt, jetzt hier in Dölln. Da waren immer sowjetische Bürger jetzt hier auch in der Umgebung da. Man hat Kontakt gehabt und war ja auch so eine deutsch-sowjetische Freundschaft überall versucht worden zu installieren. Die war manchmal installiert und manchmal war sie wirklich da. Also da war von daher erstmal grundlegend keine Angst davor. Wie die russisch-orthodoxe Kirche funktioniert, da ist im Moment, denke ich mal, noch nicht wirklich klar. Da muss man einfach sehen, wie das nachher geht. Aber ich glaube, da brauchen wir keine Angst vor haben, dass das funktioniert.
Ari Großkopf geht zur russisch-orthodoxen Kirche auf dem Götschendorfer Schlosshof. Die ist bereits im Rohbau fertig.
Also das wird schon, kann man wohl sagen, eine kleine Kathedrale hier. Die Dorfbevölkerung, die am Anfang gesagt hat, oh, es ist toll, wir kriegen unser Schloss wieder, ist jetzt auch sogar stolz auf die Kirche. Denn hier bleiben ja sehr viele Leute. Vor allen Dingen im Sommer bleiben sie mit dem Auto stehen und gucken hier hoch oder gucken mal rein und sehen sich das an.
Auf dem Zwiebelturm das goldene, schon geweihte Kreuz, der Klinker cremeweiß getüncht.
Sehen Sie, das ist hier eine Arbeitsebene, aber man kann jetzt hier schon sehen, das ist hier. Hier kommt die Ikonostase davor, also eine große Wand aus Marmor, die dann Rahmen enthält für die gemalten Bilder, Ikonen. Die werden gemalt dafür. Sie haben das gesehen im Schloss, ja? So was Ähnliches, etwas größer sehen. So, und richtig gucken kann man eigentlich hier erst von der Empore. Wir gehen hier mal die Treppe hoch.
Noch nimmt ein Baugerüst im Inneren der Kirche einen Teil ihrer vermutlich großzügigen Atmosphäre.
Der Maurer im Beton seinen Handabdruck hinterlassen. Auf diese Art, nicht mit einem Bleistift an die Wand geschrieben.
Bauarbeiten finden nicht statt. Es ist Sonntag, außerdem Winter. Überdies ist und bleibt das Kloster auf Großspender aus Russland angewiesen.
Also unser letzter großer Sponsor war die russische Außenhandelsbank, die wohl im Auftrag ihres Vorstands vor einem Jahr den Auftrag bekommen hat, uns das Geld zu spenden. Es ist im Allgemeinen nur ein Bruchteil von den Versprechungen hängen geblieben, sozusagen.
Also auch die großen Namen, die man kennt, Gazprom und so weiter?
Gazprom hat uns noch nicht gefördert, nein.
Aber die wurden zumindest auch angefragt?
Ja, Kuchinka hat alles gefragt, was Russisch spricht und sich bewegt.
Seine Geburtstage in Russland feierte Norbert Kuchinke, so ist es überliefert, mit Hunderten von Leuten. Auch Wladimir Wyssozki, der bekannteste russische Liedermacher, soll zu Lebzeiten unter seinen Gästen gewesen sein.
Сон мне желтые огни, и хриплю во сне я по времени, по времени утро. Мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Хоп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья. Да и раз, да и еще раз, да еще много-много-много. Много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да еще раз, да еще раз, все не так, ребята.
Hier hinter den Kirche planen wir gerade einen Friedhof, einen Klosterfriedhof. Das ist natürlich schwierig. Es gibt zwar ein Gesetz in Brandenburg, wonach jede Kirche, die eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist, das Recht auf einen Friedhof hat. Aber bis man alle Ämterbeteiligungen hinter sich hat und die notwendigen Fakten geliefert hat, geht es eben nicht. Und wir wollen ja auf diesem Friedhof Norbert Kuchinke beerdigen. Später mal vom Gemeindefriedhof dort hinten umbetten in diesen Friedhof. Das haben sich hat sich gewünscht und gewünscht sich auch hier das Kloster.
Heute, vor nicht einmal 3 Stunden, ist Norbert Kuchinke auf dem Götschendorfer Gemeindefriedhof begraben worden. Als Katholik mit einer russisch-orthodoxen Trauerzeremonie.
Die russisch-orthodoxe Kirche ist ja eine christliche Kirche,
sagt Rosemarie Penz, die für Götschendorf zuständige evangelische Pfarrerin.
Es ist das Christentum, was sich von Palästina aus damals ausgebreitet hat, durch Jesus Christus, über das große Römische Reich auf der einen Seite, aber auch über die Ostkirchen. Und das sind die 2 Stränge. Orthodoxe Kirche ist die Ostkirche und wir haben eine gemeinsame Wurzel.
Eine russisch-orthodoxe Kirche im entkirchlichten Brandenburg. In Brandenburg, wo gerade einmal jeder 5. ein Kirchenmitglied ist. Und das, wenn überhaupt kirchlich, dann protestantisch ist. Ist eine russisch-orthodoxe Kirche dann ein Konkurrent?
Auf keinen Fall. Ich erinnere mich gut an den ersten Kontakt mit den Eheleuten Kochinke und den Eheleuten Großkopf. Wir saßen gemütlich im Wohnzimmer und eine ähnliche Frage kam auch von den Vieren. Und ich weiß, dass ich damals gesagt habe, alles, was dieser heidnischen Gegend einen guten Geist gibt, finde ich auch wichtig und gut in diesem Bereich.
Früher waren Gemeindebüro und Pfarrhaus von Rosemarie Penz im benachbarten Milmersdorf. Jetzt residiert die Pfarrerin in einem Dorf nordöstlich von Templin und muss 20 Kilometer bis Götschendorf fahren. Auch die Kirchen müssen einstampfen. Nur in Götschendorf wird aufgebaut.
Genau, es gibt eine Perspektive. Nach all dem, was an Abbau passiert ist, wird etwas wieder aufgebaut. Und das ist für die Menschen ein Hoffnungszeichen. Und sie staunen voller Spannung. Immer wieder gucken sie, hier halten Autos oder Fußgänger, die dann mal gucken, was ist, wie weit ist es, und sind beeindruckt und auch überrascht. Manchmal für was erstaunt, dass hier so viel Neues entstehen kann. Und ein Kloster hier in der Region hat niemand für möglich gehalten. Und das ist schon was, worüber sie auch sich freuen und worauf sie stolz sind, dass hier was ganz Besonderes geschieht.
Moskauer Patriarchat in der Uckermark. Götschendorf in Brandenburg. Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Thilo Schmidt. Ton Ralf Perz. Regie Carina Lüttke. Redaktion Margarete Wohlan. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2014. Manuskript und das Audio der Sendung finden Sie im Internet unter www.deutschlandradiokultur.de. Thank you.